Mein Predigtthema heißt Muße. Einfach mal nichts tun. Mal schauen, ob wir verstehen, worum es heute geht. Ich lese einen Text aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, den Vers 23 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und soviel ich sehe, ist dieser Text schon angeschrieben. Da heißt es: Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Wenn man einen Brief schreibt, dann ist es manchmal so, dass man noch ein PS drunter setzt. Und PS bedeutet Postskriptum, nochmal, was mir wichtig geworden ist. Vielleicht fasst man da nochmal den ganzen Text zusammen oder man legt nochmal nach, was man vergessen hat. PS, das ist der Nachsatz des Paulus an die Thessalonicher. Und dieser Nachsatz heißt: Der Gott des Friedens helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Und er bewahrt euer ganzes Wesen, und zwar Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu, der wird euch auch ins Ziel bringen. PS. Vielleicht ein PS Gottes heute auch an uns. Unter dem Brief, den Liebesbrief und vielen Ausdrücken, die er heute gegeben hat, viele Dinge sind ja erwähnt worden, nochmal ein PS. In den letzten Jahren bewegt mich weniger die Frage nach, wie kann ich größeren Erfolg in meinem Leben haben oder in meinem Dienst, wie kann ich effektiver werden, wie kann ich mehr Leistung bringen. Vielleicht verstärkt durch manche Einbrüche in unserem Leben, meinem Leben, Bandscheibenvorfall für diejenigen, die in dem letzten Mitgliederversammlung waren, da habe ich meistens immer noch mit meiner Bandscheibe sehr deutlich zu tun gehabt. Aber mitunter bei dieser Frage und auch der Frage der Gemeindewachstum und was auch immer einen da so beschäftigt, trat eine andere Frage in den Vordergrund. Und zwar diese: Wie kann ich bei allen Herausforderungen, ob einer wachsenden Gemeinde, meiner Regionaltätigkeit, als Ehemann, Vater, jetzt Opa, einmaliger Opa, demnächst dreifacher Opa, Freund verschiedener Menschen, wie kann ich bei all dem das ganze Leben so erhalten und so in die Waage bringen, dass ich darunter nicht zerbreche? PS, dass mein ganzes Wesen bewahrt bleibt, Geist, Seele und Leib. Dass ich das nicht auseinanderreiße, dass nicht meine Seele anders tickt als mein Geist und mein Körper nicht überfordert ist bei allem, was ich auch geistig bewege. Wie kann das in der Waagschale bleiben, sodass ich bis zur Ankunft des Herrn unversehrt bleibe? Ich finde, das verdient ein bisschen Erklärung, aber ich werde es heute nicht tun. Aber das bedeutet, um das nur einmal einen Gedanken zu geben, es bleibt manches auf der Strecke in unserem geistigen Leben. Und Gott will, dass das nicht so ist, sondern dass wir bei allem gut rauskommen, sodass weder die Seele noch der Geist noch der Leib darunter zerbricht. Bill Heibels wurde einmal in einem Interview gefragt, wie ein Pastor einer Megachurch, der rund um die Welt im Einsatz ist, diesen Stress geistig überhaupt überleben kann. Und seine Antwort ist richtig gut und richtig demütig. Er sagt: Ich habe über die Jahre gelernt, die Arbeit Gottes so zu tun, dass Gottes Arbeit auch in mir selbst gedeihen kann. Nochmal, ich habe über die Jahre gelernt, die Arbeit Gottes so zu tun, dass Gottes Arbeit auch in mir selbst gedeihen kann. Ohne Stille würde ich verzweifeln. Es würde nur wenige Stunden dauern, bis sich fleischliche Haltungen in meinem Leben schleichen würden. Selbst groß werden, anstatt Dienerschaft zu leben. Leute zu benutzen, statt ihnen zu dienen. Beziehungsprobleme zu übertünchen, statt die Wahrheit zu sagen. Nachlässig zu werden in Sachen Freundlichkeit oder reden über andere. Es ist leichter, Predigten zu schreiben, Mitarbeiter aufzutreiben, Leute zu leiten, Geld zu sammeln, Gebäude zu bauen. Ich weiß gar nicht, was er da sagt. Ich baue gerade ein Gebäude, es ist furchtbar. Aber er sagt, es ist leichter, das alles zu tun, eine Bewegung auszubreiten. Das alles ist viel natürlicher für mich, als die unnatürliche Sache, mein Leben zu verlangsamen, mich an einen einsamen Ort zu verziehen, mit in Ruhe nachzudenken, mich auf das Wort Gottes zu konzentrieren und mit Eifer und Hingabe für die Dinge zu beten, die mir Sorgen machen. Alles in meinem Leben hat eine ziemlich schrille Lautstärke und Intensität, bis auf das leise Flüstern des Heiligen Geistes. Ich möchte euch drei Gedanken mitteilen, mit denen ich in den letzten Monaten unterwegs bin. Und ich muss euch sagen, dass sie mir zu meiner größten Herausforderung geworden sind und meine größte Sorge. Es ist ja immer so, die größte Sorge, die man hat, sollte nicht das sein, was man nicht weiß. Sondern die größte Sorge, die uns umtreiben muss, ist das, was wir wissen, dass wir es umsetzen. Und darum geht es. Es wird immer genug geben, übrigens, was wir tun sollen. Es wird immer eine gewisse Erwartung an uns gestellt werden, die wir zu erfüllen haben. Wir werden nie sagen können, dass wir alles erledigt und alles geschafft haben. Der Leistungsdruck, der bleibt uns erhalten, so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, genau so ist es. Und alles schreit danach, hör ja nicht auf, bleib im Hamsterkäfig drin, guck mal, dass du richtig durchstartest. Mein erster Punkt ist ruhen. Damit meine ich jetzt nicht entspannt ruhen, schlafen, genügend Schlaf brauchen wir auch, nicht diese praktischen Dinge, die kennt ihr alle und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Ich habe in einer Autowerkstatt ein Hinweisschild mit folgender Aufschrift gesehen, da stand, am laufenden Motor ist eine Wartung nicht möglich. Das war in der DDR. Am laufenden Motor ist eine Wartung nicht möglich. Vielleicht hat man das bei den Trabis damals irgendwie gedacht, man kann den Motor laufen lassen. Ich weiß es nicht, aber ich finde diesen Satz treffend. Am laufenden Motor ist eine Wartung nicht möglich. Im laufenden Betrieb kann Gott nicht dein Leben erreichen. Eine meiner Herausforderungen ist aufzuhören. Nicht im Sinne von Pflichtvergessenheit oder Faulheit, Trägheit, also Müßiggang, sondern Form oder im Sinne von Muße. Ich habe am Anfang des Jahres mal über den Gedanken Muße nachgedacht. Was er bedeutet und was es möglicherweise in meinem Leben auslösen kann. Muße ist, so sagt es eine Professorin für Wissenschaftsforschung, Helga Nowotny, Muße ist die Übereinstimmung zwischen mir und dem, worauf es in meinem Leben ankommt. Muße selbst vom Begriff heißt Zeit, konstruktive Zeit. Ja, ich denke auch Zeit, die geplant wird, die bewusst geplant wird, die nicht vergeudet wird, das wäre Müßiggang. Aber ich finde diese Definition besser. Muße ist die Übereinstimmung zwischen mir und dem, worauf es in meinem Leben ankommt. Mein Leben muss in Balance verlaufen. Paulus ermahnt die Thessaloniker am Ende seines Briefes in dem PS genau darauf zu achten. Er schreibt, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Und wenn er hier heiliges Leben anspricht, dann meint er ein Leben ausgesondert vom Alltäglichen, ausgesondert für Gott oder auch außergewöhnlich, ganz speziell für Gott. So, das ist der Begriff heilig. Paulus sagt, pass auf, dass ihr bei aller Arbeit das Außergewöhnliche, das Einzigartige, das besondere Leben mit Gott nicht verliert und so aus dem Rhythmus fällt und damit aus der Ruhe kommt. Hebräer 4, Vers 9 und bis 11 teilt uns mit, was mit dieser Ruhe gemeint ist. Und das ist nicht verschoben auf die Ewigkeit, sondern das ist jetzt und hier schon geschehen, so wenn wir den Kontext lesen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen. Gott ruhte am siebten Tag, also lass uns die Verbindung mal bringen. Wer mit Gott anfängt zu leben, kommt in eine Ruhe hinein, von dem, was Gott hier spricht, und er ruht von seinen eigenen Werken. Denn Gott bereitet Dinge vor. Das heißt, wir fangen an, ein ganz anderes Leben zu führen, im Bewusstsein, in der Beziehung zu Gott. In charismatischen Gemeinden finden wir oft ein Wort dafür, wenn man von diesem Begriff spricht, ein englisches Wort, soaking. Und auch wenn wir mal so in die charismatische oder in die Aufbruchgeschichte von Pfingstbewegung und so nachdenken, dann kommt immer wieder dieser Begriff Soaking vor. Und in dieser Zeit der Erweckung oder Erweckungszeiten nannte man das eine Weise, wie Gott oder wie Menschen auf Gott gewartet haben. Ein sogenanntes Harren. Früher hat man Warteversammlung dazu gesagt. Das waren jetzt nicht immer das Gleiche, aber das hat etwas damit zu tun. Man wartet auf Gott. Man geht nicht zur Tagesordnung über, sondern man bleibt mal an ihm dran. Man kehrt in seine Ruhe ein und guckt mal, was für Werke kommen, was von Gott herkommt. Das ist der Grundgedanke dabei. Ein Warten, aber mit einer gewissen Erwartung, mit einer konkreten Erwartung, dass Gott ihn während dieser Zeit mit seinen Segnungen begegnen würde. Und es bedeutet noch mehr als das, nämlich in Gottes Gegenwart zu baden. Soaken, baden. In Gottes Gegenwart baden. Eintauchen. Wenn ein Mensch in Gottes Gegenwart ausruht, passiert es sehr oft, dass der Heilige Geist sich diesem Menschen oder sich über diesen Menschen bewegt. Und wir wissen das vom Anfang der Geschichte, als der Heilige Geist über dem Chaos schwebte. Was geschah da? Gott fing an zu ordnen. Gott fing an, Leben zu schaffen. Und göttliches Leben schafft er nicht oder wird nicht im Chaos geschaffen, es sei denn, der Heilige Geist schafft es, dich zur Ruhe zu bringen und etwas zu schaffen. Ich habe auch gehört, Karlsruhe ist ja so entstanden. Ne? Karl lag unterm Baum, nachdem er, glaube ich, das Schloss in Durlach, hattest du das vorhin erzählt? In Durlach erstellt hat, lag er unterm Baum und da kam ihm der Gedanke, Karlsruhe aufzubauen, also diese Fächerstadt Karlsruhe. Karl kam zur Ruhe und deswegen entstand etwas. Interessanter Gedanke. Übrigens könnte ein Omen sein für euch. Hier geschieht etwas von Gott, aber etwas viel Größeres als nur eine Stadt, die er aufbaut. Hier hat er diese Welt geschaffen. Und was Gott tut, geschieht in diesem Begriff, in diesem Kontext. Der Heilige Geist schwebt über dem Chaos. Und da geschieht etwas. Der Heilige Geist will über unser Leben kommen und da geschieht etwas. Man kann Soaking auch mit einem ganz natürlichen Begriff vergleichen, vielleicht lustig, passt vielleicht mehr in eure Grillparty heute Abend rein, aber immerhin, vielleicht kann ich euch einen kleinen Beitrag liefern, und zwar Gurken. Eingelegte Gurken. Soaking kann man mit dem Einlegen von Gurken vergleichen. Zum Beispiel, ich habe mal ein Rezept gelesen im Internet, das besagt, die Gurken sollen über Nacht in Salzwasser eingelegt werden. Am nächsten Tag werden die Gurken dann abgespült, das ist ganz wichtig, aus den Zutaten, Dillblüten, Zwiebeln, da kann man ja alles Mögliche nehmen. Die Hausfrauen wissen Bescheid, die das schon mal gemacht haben. Wird ein Sud hergestellt und aufgekocht. Gurken, Zwiebeln, Dillblüten werden in sterile Einmachgläser gefüllt, mit dem Sud aufgefüllt und mit Deckeln verschlossen und einige Stunden abgekühlt und dann bei 80 Grad für 20 Minuten einkochen. Diesen Vorgang nennt man Soaking. Auch noch nicht gewusst, gell? Ich auch nicht. Dieser Vorgang Soaking heißt das Durchtränken der Gurke, bis sie tief im Innersten den Geschmack der Lake oder der Marinade übernommen hat. Das kann man vielleicht mit Grillfleisch auch so ähnlich probieren heute Abend. So dass die Gurke nicht mehr wie rohe Gurke schmeckt, sondern wie eine feine, würzige Gurke. Wer mag Gurken hier? Süß-sauer oder irgendwie? Ah, lecker, oder? Das waren noch Zeiten, als man die dicken Gurken vom Metzger gekauft hat, aus dem großen Gurkenglas. Oder bei Pommesbuden, Rot-Weiß in Duisburg-Ruhrort, da gab es auch eine dicke Gurke dazu. Ja, ja, also dieses nennt man Soaking. Und das ist genau das, was hier Soaking meint. Dieses zur Ruhe kommen, hineintauchen, hineinbaden, wenn wir so lange in der Gegenwart des Heiligen Geistes versenkt werden, bis wir nicht mehr wie unsere alte, rohe Natur schmecken, sondern den Geschmack des Himmels angenommen haben. Und wir wissen, was wir meinen, oder? Wie dringend ist das nötig, dass das geschieht? Jesus hatte die Angewohnheit, schon früh morgens auf einen Berg in die Abgeschiedenheit zu gehen und zu beten. Sein Lebensrhythmus war erst die Einsamkeit mit Gott, dann die Zweisamkeit oder die Gemeinschaft mit seinen Jüngern und dann der Dienst an Menschen. Mal ganz ehrlich, oftmals ist das doch andersrum, oder? Erst der Dienst mit Menschen, vor allen Dingen mit den netten Menschen um uns herum, dann noch ein bisschen Dienst und ganz am Ende kommt Gott, wenn er überhaupt noch drankommt. Jesus hatte einen ganz anderen Ablauf in seinem Leben. Warum war ihm diese Zeit mit seinem Vater so wichtig gewesen? Ganz einfach, dort hörte er die Stimme seines Vaters. Dort hörte er die Stimme seines Vaters, der ihn liebte. Und wir haben den besten Eindruck vermittelt bekommen durch die Taufe Jesu, als Jesus aus dem Jordan stieg und diese vertraute Stimme zu ihm sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dies ist mein geliebter Sohn. Wisst ihr, die Stimmen unserer Zeit sind sowas von massiv. Und auch die negativen Botschaften sind dermaßen massiv. Wir hören so viele negative Botschaften. Wir werden und sind mit Menschen zusammen, die uns nicht immer wohlgesonnen sind. Jesus wusste das ganz genau. Wenn er nicht sich in erster Linie, soll ich sagen, in Gott einweicht oder einbadet oder hineinbegibt, wie soll er all diese Botschaften, die er täglich gehört hat, wirklich verkraften? Mal ganz ehrlich. Und davon wird oftmals unser Selbstwert geprägt, dass wir immer die Stimmen von anderen hören. Und deswegen prägt es unser Selbstbewusstsein. Und wir sagen, das ist so, weil jemand das sagt. Was sagt Gott dazu? Das ist entscheidend. Wenn Gott etwas anders sagt, dann ist es egal, was Menschen dir sagen. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, dann ist es egal, wenn jemand sagt, ich mag dich nicht, ich kann dich nicht ausstehen. Dann spielt das keine Rolle. Aber das ist wichtig für unser Bewusstsein, für unser Selbstbewusstsein. Was sagt Gott über mein Leben? Wer ist er? Was ist seine Botschaft? Deswegen ist es wichtig, sein Wort zu lesen und zu studieren. Was sagt er? Ich habe die ersten paar Jahre verbracht, nachdem ich Schwierigkeiten hatte, in meinem Glauben überhaupt Fuß zu fassen, Grundlage zu bekommen, sagte Gott eines Morgens zu mir, das ist wirklich so, weil er mich morgens einfach weckt und mir Botschaften gibt, Dieter, lies doch mal die Bibel, wie einfache Regel, lies doch mal die Bibel. Und ich habe dann nicht Johannes Evangelium gelesen, wie man es vielleicht allen möglichen sagt, sondern den Römerbrief habe ich gelesen. Habe alles unterstrichen, was Gott über mich sagt, wie er denkt über mich. Das hat mein Selbstbewusstsein geprägt. Und aus einem echt schüchternen, und meine Frau sitzt hier, einem schüchternen jungen Mann, Graziano, so kennst du mich gar nicht, wurde einfach ein Mensch, der überzeugt war von einem mächtigen, starken Gott, der mit mir ist. Gott verändert Persönlichkeiten dadurch, dass er Stimmen, dass er Botschaften hat, dass er uns erreichen will, dass er uns hineinzogt in das, was er will, nämlich in seinen Sud, in seine Gegenwart, in seinen Himmel, in das, was sein Herz für uns bewegt. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Der zweite Gedanke, den ich erwähne, nein, lass mich noch etwas anderes sagen. Ich hatte mir noch schnell heute Morgen was rausgesucht von Anselm Grün, Personalchef der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach, kannst du wieder vergessen, aber er hat ganz viele Bücher geschrieben und ist auch jemand, der gerne eingeladen wird zu Management-Seminaren und was für Führungskräfte. Also da muss man immer seine Bücher lesen wie beim Fischessen, immer die Gräten raussuchen und das Wichtigste rausholen, so ist es auch bei ihm. Aber einen ganz entscheidenden Satz hat er geprägt, den ich einfach mal vorlesen will, genau zu diesem Thema. Er spricht oder er schreibt über dieses Gebet und Arbeit, ora et labora, beten und arbeiten, diesen Ausgleich, diese Verbindung. Und er sagt, die Verbindung von Gebet und Arbeit, ora et labora, scheint etwas sehr Wichtiges zu sein. Gerade bei der Arbeit drückt sich meine Seele aus. An der Art, wie ich arbeite, zeigt sich, ob ich vom Geist Gottes durchdrungen bin. Wenn ich chaotisch arbeite, zeigt das mein inneres Chaos an. Wenn meine Arbeit ein aggressives Klima erzeugt, drückt sie meine innere Aggressivität aus. Langsames und umständliches Arbeiten weist oft auf innere Widerstände meiner Seele hin. Ich verbrauche zu viel Energie für den eigenen Seelenhaushalt und diese fehlt mir dann bei der Arbeit. Wow, darüber kann man mal nachdenken. Das heißt, Geist, Seele und Leib sollen bewahrt bleiben. Es darf keinen Unterschied geben. Da darf nicht mein Geist weiter sein, als meine Seele mich tragen kann. Und ich darf nicht, wenn ich auch egal was ich tue, mich so überfordern, dass mein Körper auf der Strecke bleibt. So viel zum Thema Bandscheibenvorfall. Zweiter Gedanke ist, die nächste Zwiebelschale heißt Stille. Ruhe, Stille. Ihr merkt, ich werde im Kontext bleiben. Der Mensch beginnt ja sein Leben auf der Erde nicht mit Arbeit, sondern mit Ruhe. Das ist ganz spannend, wenn man da mal reingeht. Gott ruhte am siebten Tag von all seinem Werk. Wir lesen es in 1. Mose 2. Nein, Gott war nicht müde oder war gestresst oder hatte Burnout, dass er sagt, jetzt brauche ich mal einen Tag Ruhe, den schiebe ich mal rein und guck mal, dass ich wieder am nächsten Morgen wieder gut klarkomme, sondern er hat diesen Ruhetag eingeplant als eine Schöpfungsordnung. Punkt. Und er hat gesagt, ich werde vorbildlich vorangehen, ich werde auch ausruhen. Warum? Weil jeder, der das liest, wird sagen, wenn Gott das nötig hatte, dann ich erst recht. Er führte am siebten Tag die Ruhe ein. Und wenn Gott das so gemacht hat, dann weiß er, warum er das tut. Nicht, weil er es nötig hätte, wir haben das festgehalten, sondern weil er weiß, dass wir das dringend brauchen, wir sind seine Schöpfung. Ruhe war Abschluss, Krönung und Vollendung seiner Schöpfung. Und wenn wir über Ruhe nachdenken, dann denken wir immer, da ist noch ein Quäntchen Zeit, dann gebe ich jetzt ein bisschen Ruhe hin. Das ist nicht die Krönung. Also Jakobs Krönung, also ist nicht die Krönung. Ruhe ist nicht die Krönung unseres Lebens, sondern oftmals ist das, soll ich sagen, Luxus. Ich meinte jetzt nicht Freizeit, wo ich wieder in Betrieb komme. Ruhe, Stille, vor Gott sein. Das ist oft Luxus. Für Adam bedeutete, als er am sechsten Tag geschaffen wurde, dass er den siebten Tag frei hatte. Das heißt, der erste Tag seines Lebens war Sabbat. Ja, ich glaube, das ist hat eine Bedeutung. Gott hat den Menschen nicht am Anfang geschaffen, sondern als die Werke vollendet waren, als er alles vollendet hat, setzte er den Menschen ein. Gott hat oder sagt selbst das Wort Gottes im Neuen Testament, dass Gott uns geschaffen hat zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Hinhören, verstehen. Was will Gott? Leben auf dieser Erde heißt nicht schaffen und tun, sondern heißt eigentlich mit der Sabbatruhe Gottes durchstarten. Während Gott nach sechs Tagen von seinem Werk ruhte, ruhte Adam schon an seinem ersten Tag, bevor er überhaupt einen Handschlag getan hat. Und das könnte vielleicht auch eine eiserne Faust, eine Regel sein in unserem Leben. Bevor du etwas tust, halt erstmal Ausschau nach deinem Gott. Er nutzte die freie Zeit, um über die Schöpfung Gottes nachzudenken. Du musst dir mal vorstellen, du machst deine Augen auf und was du erstes, was du siehst, ist Gott und die Schöpfung und das Wunderbare, was er geschaffen hat. Das Erste, was wir oft sehen, wenn wir aufstehen, ist hoffentlich unser lieber Partner, Ehepartner. Ist auch eine erfreuliche Erscheinung. Aber was kommt danach? Da kommt schon der erste Stress. Manche haben die ganze Nacht nur Probleme, die sie wälzen, wälzen und wälzen und morgen stehen sie auf und wälzen sie wieder. Da ist nicht Gott drin, kommt nicht Gott nicht drin vor, versteht ihr? Adam machte die Augen auf und er sah zuerst Gott. Und dann sah er all das an, was Gott geschaffen hat. Gott, was hast du vor heute mit meinem Leben? Was ist dein Wille mit mir? Gibt es irgendetwas zu tun? Irgendeine Begegnung mit einem Menschen? Jesus musste sich ja ständig in Unterbrechungen stellen, wie wir es auch erleben. Und ich denke, wir sind auf einer Erde und ich weiß, wovon ich hier rede. Wir lesen in Markus 1, Vers 35, dass er frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, an einem einsamen Ort zum Beten war. Petrus stöberte ihn auf und einige andere und sagten zu ihm, alle Leute fragen nach dir. Hey, das gibt was zu tun. Hallo, rein in die Schuhe und ab in die Arbeit. Es gibt viel zu tun und ich meine jetzt nicht unseren Job, den wir 40 Stunden in der Woche haben. Ich meine damit einfach so diese Haltung, die darin ist. Alle Leute fragen nach dir, du bist wichtig. Auf dich kann man nicht verzichten. Leute, du musst dich jetzt bemühen, wenn du das nicht tust. Wer will das so sonst tun? Wie hieß der Brasilianer Luis, ja? Der Kommentator hat ihm gesagt, der denkt immer, der muss vorne wie hinten sein, er muss alles erledigen. Ja, immer dabei sein, immer am Drücker sein, Hauptsache Bewegung. Ob man Tore schießt, spielt keine Rolle, oder? Genau, das haben uns die Brasilianer gezeigt, wie das geht. Bedauerlicherweise, ja. Und die Deutschen, die haben das dann richtig gemacht. Obwohl ich jetzt keinen Nationalstolz habe, aber ich fand, die Jungs waren richtig gut beim 7:1 gegen Brasilien. Die haben nicht nur viel gemacht, ja, so viel Action, sondern die haben echte Tore geschossen. Darum geht es. Es geht um Ziele, die wir verwirklichen. Nicht um Bewegung. Nicht Action. Hier und vorne und hinten. Überall sind wir zu fragen. Alle Leute fragen nach dir, Jesus. Was sagt Jesus da? Und ich finde das sowas von toll. Er sagt, nein, lasst uns anderswo hingehen. Das ist total quer zu dem, was wir denken. Wir wollen jetzt in die Puschen kommen und eigentlich, ganz ehrlich gesagt, bei den vielen Wundern, die Jesus getan hat, da wäre ich auch zum Manager geworden. Ich hätte gesagt, Jesus, hier ist noch eine Riege von Leuten, kann man nicht nochmal eine extra Session einführen, kann man nicht noch eine extra Versammlung machen, das muss hier weitergehen. Die Leute wollen, die brauchen dich, die brauchen etwas. Und Jesus sagt, nein. Genauso wie er einmal sagt, Arme habt ihr alle Zeit. Arbeit gibt es alle Zeit. Leute, es gibt Zeiten, die sind wichtiger und die sind wichtig in der Gegenwart Gottes zu verbringen, weil von daher die Impulse kommen und die Werke, die vorbereitet sind. Es geht meinem und unserem Herrn nicht in erster Linie darum, was ich tue, sondern wie ich es tue, mit welchem welcher Beziehung ich es tue, in welch einem Bezug ich es tue, ob ich meinem Gott mit einbeziehe in all das, was ich tue. Ein letzter und wichtiger und kürzester Gedanke ist, da geht es um Kontemplation. Wieder so ein ähnlicher Gedanke, aber trotzdem nochmal mit einem anderen Aspekt. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, dass wir den Kampf im Leben nur dann bestehen und das Ziel erreichen können, wenn wir unseren Blick auf Jesus gerichtet halten, der unser Wegbereiter des Glaubens ist, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Was heißt das, den Blick auf Jesus zu richten? Auf Jesus meinen Blick zu richten heißt, den Blick von anderen wegzulenken. Wenn ich jetzt den Graziano mehr anschaue, dann schaue ich ihn an. Da sehe ich vielleicht im Hintergrund noch hier Helmut, mein Namensgedächtnis ist furchtbar schlecht. Ich kann gerade meine Frau noch per Namen und meine Kinder und meine Enkelkinder, da wird es schon schwierig. Also Graziano habe ich im Blick und während ich ihn im Blick habe, sehe ich euch alle hinter verschwommen. Mein Blick ist auf ihn gerichtet. Nicht, weil er der Heiland ist, sondern weil ich das jetzt so als Beispiel nehme. Wenn mein Blick auf Jesus gerichtet ist, verschwimmt alles um mich herum. Genau darum geht es. Richtet euren Blick auf Jesus. Haltet ihn gerichtet auf ihn. Warum? Er ist der Wegbereiter, niemand anders. Und er bringt euch ans Ziel. Warum? Weil er genau das Ziel kennt. Und wenn ich mich konzentriere auf Jesus, dann lenke ich ab von all dem, was mich auch noch zu interessieren hat. Weil es andere Leute so meinen, du musst dich darum kümmern, das ist noch wichtig, diese Sorge, die darfst du dir nicht, und meine Finanzen, nein, alles das ist wichtig. In dem Moment, wo ich meine Blicke auf Jesus richte, richte ich mich von all den anderen Dingen weg. Das ist wahre Kontemplation, wenn meine Gedanken sich in die Höhe aufs Göttliche richten. Und wer sich mit Gott oder auf Gott konzentriert, wird verändert, hier geschieht etwas. Das lateinische Wort für Contemplatio enthält zwei Bestandteile, einmal con, zusammen, und templum, Tempel. Und bei dem Begriff Templum ist nicht nur ein heiliger Raum, ein Tempel gemeint, sondern ein ganzes Gebiet, ein Schaugebiet, eine Sichtweise gemeint, neben der Gegenwart auch Vergangenheit und Zukunft erfasst. Man muss bildlich gesprochen hoch genug stehen, um mit seinem inneren Auge alles zu sehen. Wir sind jetzt in Garmisch-Partenkirchen gewesen, da gibt es ja so unser höchsten Berg, ja, die Zugspitze, wenn man mal oben mal ist. Wir sind leider noch nie hochgewandert, wenn man ehrlich ist. Wir haben dann den Aufzug genommen, wollte ich gerade sagen, also die Gondel genommen. Aber wenn man auf einem Berg steht und die Sicht ist wunderbar klar, dann siehst du, woher du gekommen bist, zumindest wenn man jetzt eine Gondel sieht oder auch den Weg, glaube ich, die paar hundert Meter vielleicht. Und du siehst, wo du jetzt stehst, auf einem erhöhten Plattform, und dann siehst du möglicherweise runter, wo du runtergehen musst oder wirst. Das heißt, auf der Anhöhe hast du einen Blick in die Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Anhöhe. Kontemplation. Das ist das, was Gott will. Wenn du auf der Anhöhe in seiner Gegenwart bist, möchte er, dass du die Vergangenheit siehst, woher du gekommen bist. Das heißt übrigens auch Sabbat. Sabbat heißt, es ist gut gewesen, ich beurteile das Vergangene. Aber Sabbat bedeutet auch gleichzeitig, ich richte mich aus nach dem, was jetzt vor mir ist. Kontemplation sagt das Gleiche. Ich schaue auf das, was kommt auf mich zu. Herr, da gibt es gewisse Voraussetzungen, da gibt es verschiedene Herausforderungen. Deshalb heißt Templum eigentlich Anhöhe. Das Wort Kontemplation oder Contemplatio meint nun einen Überblick über das Ganze zu erhalten. Wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, kommt unsere Seele in den Zustand der Gelassenheit. Gibt so ein altes Lied, ich weiß nicht, ob jemand sich an dieses Lied noch erinnern kann. Richte den Blick nur auf Jesus. Doch, einige, die kennen das. Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Da passiert was. Da passiert was. Genau, einige summen schon, das heißt, vielleicht muss das ja gleich gesungen werden, ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt. Aber ich komme zum Schluss. Doch, ja. In den Sendschreiben in der Offenbarung wird der Epheser-Gemeinde, Ephesus-Gemeinde etwas ganz Wesentliches mitgeteilt. Das sind die Sendschreiben an die Gemeinden und ich denke auch an unsere Gemeinden heute, weil wir genau in der Gefahr stehen. Da geht es darum, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühe und ich kenne deine Ausdauer und du hast vieles ertragen oder getragen um meines Namens willen. In Klammern würde ich sagen, so wie wir Deutschen halt sind. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Aber ich habe wider dich, dass du nicht mehr in deiner ersten Liebe stehst. Nimm darum zu Herzen, hört mal zu, nimm darum zu Herzen, von welcher Höhe du gefallen bist. Der Alltag, in dem wir leben, möchte uns niedrig halten. Will uns auf den Boden, nicht der Tatsachen, sondern auf den Boden einer falschen Realität bringen, in der wir uns hier befinden. Und wenn der Teufel uns da hat, hat er gewonnen. Aber Gott will uns erheben. Schau, wovon du gefallen bist. Und das ist eine Warnung immer wieder in unserem Leben. Geh zurück in diese Höhe. Komm zurück in diese Kontemplation Gottes. Geh hinein in diese Ruhe, in die Werke, die Gott vorbereitet hat. Geh hinein in die Zeit der Stille, der Soakings. Lass dich von Gott neu erfahren oder erfüllen, verändern. Gib ihm die Chance, etwas an deinem Leben zu tun, damit du durchweicht wirst von seiner Gegenwart. Und dann kannst du leben, wie Gott es will.